Brandenburg ist mit einem sehr, sehr großen blauen Auge jetzt aus dieser Wahl hervorgegangen.
Wir machen Theater, weil wir wollen, dass diese Freiheit in diesem Land bleibt, dass die Offenheit bleibt, dass Respekt bleibt und dass Empathie ein Wert ist.
Und genau an diesen Orten jetzt zu sparen, bevor es andere sowieso tun, das halte ich für schlimm.
Dass wir da eigentlich mehr Geld brauchen, viel mehr Geld für die Theaterpädagoginnen dieser Welt, das muss in die Köpfe irgendwie rein.
Der Theaterpodcast von Deutschlandfunk Kultur und Nachtkritik.de.
Brandenburg hat gewählt nach Thüringen und Sachsen und wieder ist die AfD zweitstärkste Kraft geworden. Fragen geht der Blick mal wieder nach Osten. Was ist denn da los? Fragen sich die Wahlforscher, die Medien und auch besorgte Demokratinnen. Und nun sind ja ausgerechnet die darstellenden Künste genau die, die sich ja immer schmücken damit, dass sie die Orte des Austauschs sind, Orte, die die Demokratie hochhalten. Aber wie sieht es tatsächlich an der Basis aus? Also nicht in den Stadt- und Staatstheatern, sondern im ländlichen Raum, bei den Landestheatern oder den ganz kleinen Bühnen. Das wollen wir heute erfahren.
Hallo, hier ist der Theaterpodcast mit Elena Philipp
und mit Susanne Burkhardt.
Wir fragen heute, wie man die Orte schafft, die Räume, in denen sich Menschen begegnen und austauschen können. Und haben hier im Studio bei uns zwei Engagierte, die in Brandenburg genau das tun, mit Theater, Orte des Miteinander schaffen. Da ist einmal Melanie Seeland. Sie leitet die Andere Weltbühne in Strausberg. Das ist ein kleiner Ort in Brandenburg, in Märkisch-Oderland nahe bei Berlin. 30.000 Einwohner. Und außerdem, Melanie, bist du stellvertretende Vorsitzende des Landesverbandes Freie Darstellende Künste in Brandenburg. Hallo.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Ja, das gab es lange nicht mehr, dass wir zu viert im Studio sind. Das ist richtig schön, nämlich auch Wolfram Scheller ist bei uns im Studio. Wir sitzen hier alle zusammen. Wolfram Scheller realisiert als Regisseur und Produzent der freien Gruppe Theaterland. Das schreibt sich mit einem Punkt in der Mitte, Theater.land. Seit 2019 diverse Inszenierungen an ganz unterschiedlichen Orten Brandenburgs. Das heißt, ihr habt keine eigene Bühne, kein eigenes Theaterhaus und seid also so ein fahrendes Volk wie früher wahrscheinlich sowas, oder?
Hallo erstmal.
Ja, hallo.
Und ja, wir heißen Theaterland und nicht Theaterpunktland, was manche auch, man verwenden den Begriff. Fahrendes Volk wird immer gerne verwendet oder die tingelnde Theatertruppe, die über die Dörfer zieht. Nein, wir steuern eigentlich ganz direkt Orte an, an denen wir dann produzieren.
Okay, wir fragen noch gleich viel genauer nach euren Orten, an denen ihr arbeitet und nach dem, was ihr da macht. Es haben sich ja vor der Wahl eine ganze Menge Leute so auf den Weg gemacht, um zu gucken, was ist denn da los in diesem Bundesland, auch in Thüringen und in Sachsen, und haben versucht, nochmal für Demokratie zu plädieren. Das war einmal der Fonds Darstellende Künste, die reist mit so einem Truck übers Land unter dem Motto, die Kunst viele zu bleiben. Was gab's noch, Elena?
Zum Beispiel die Schauspielerin Linda Pöppel und Caroline Haupt vom Ensemble Bündnis Berlin, und die haben so eine szenische Aktion gestartet, die sich Wahlverwandt nannte. Da haben 13 AutorInnen einen Text geschrieben, der dann in vielen Orten in Brandenburg gelesen wurde und diskutiert. Auch die waren sozusagen von Berlin aus unterwegs auf dem Land.
Also wie habt ihr dieses Interesse am Bundesland Brandenburg wahrgenommen? War das ein verstärktes Interesse aus eurer Sicht oder ganz normal?
An sich, glaube ich, war das definitiv ein verstärktes Interesse und ja nicht zu Unrecht. Also klar ist das eine spezielle Situation, in der das Land da war, kurz vor den Wahlen. Und wenn man dort ist, war es auch eine relativ doch aufregende Zeit, weil es tatsächlich viel mobilisiert hat, viel los war, viel Auseinandersetzung insgesamt gab. Diese Aktionen waren natürlich ein schöner Teil daran. Also gerade Wahlverwandt mit Linda Pöppel. Ich war da auf der Abschlussveranstaltung am Wahltagabend selbst. War natürlich eine prima Möglichkeit, das zu machen, was aber aus Brandenburger Sicht, glaube ich, immer Thema ist, sondern sich zu vernetzen und da ein Licht besonders drauf zu stellen, was gerade kleinere und freie Theater da eigentlich machen, weil da die Theaterlandschaft eine andere ist. Es gibt weniger institutionelle Theater, ganz wenige im Vergleich zur Fläche. Es gibt super viele freie Theater, davon einige mit Haus, aber auch ganz viele ohne Haus. Und die machen natürlich innerhalb von Brandenburgs schon lange ganz viel Arbeit, die dann im Hinblick auf diese Wahlen auch dazu geführt hat, dass die anders wahrgenommen wurde, beziehungsweise von zum Beispiel Aktionen wie Wahlverwandt aufgegriffen wurden, wo man sagt, okay, dann kann man sich denn jetzt auch überregional, bundeslandübergreifend vernetzen. Wie können Große den Kleinen helfen? Was kann man tun? Und insofern finde ich das auch ein berechtigtes Interesse, was da so aufgeploppt ist.
Ihr habt zusammen diesen Wahlabend erlebt. Wie war das für euch? War ja dann wahrscheinlich eher auch deprimierend, oder? Oder wart ihr froh überhaupt, dass AfD nicht Platz 1 bekommen hat?
Das ist eine unglaublich schwere Frage, weil man kurz froh war und sich aber natürlich gleichzeitig bewusst war, dass man froh war über 1%, was natürlich eine Katastrophe ist.
Ich habe gerade irgendwie zu Melanie gesagt, Brandenburg ist mit einem sehr, sehr großen blauen Auge jetzt aus dieser Wahl hervorgegangen und muss abwarten, was passiert.
Melanie Seeland, also die andere Weltbühne ist ja auch ein sehr bescheidener Name, den ihr euch da gegeben habt. Ihr könnt nicht weg aus Strausberg, weil ihr habt ja da ein festes Haus. Das ist ein ehemaliges Wasserwerk, das Gelände, auf dem ihr seid. Vielleicht beschreibst du mal ein bisschen, was das eigentlich für ein Theater oder für Kulturort ist, den du da leitest und was ihr genau macht.
Ja, also die andere Weltbühne ist tatsächlich in einem ehemaligen Wasserwerk einer sehr großen DDR-Bühne. Bunkeranlage. Das Gelände ist so insofern historisch super interessant und relevant gewesen, indem es den größten Technikbunker der DDR mit 8.500 Quadratmeter unterirdischer Fläche beherbergt, wo im Spannungsfall der Postminister der DDR von dort aus seine Telefongeschäfte mit den Führungsorganen des Warschauer Paktes hätte sicher tätigen können. Dieses Gelände ist nach der Wende an die Deutsche Post und dann an die Telekom als Rechtsnachfolgerin übergegangen. Und 2013 wurde das übernommen von drei InitiatorInnen. Eine davon war ich, um daraus einen nicht mehr verschlossenen, sondern öffentlichen Ort zu machen. Wir kommen alle drei ursprünglich vom Theater. Und Strausberg mit einer Einwohnerzahl von 30.000 Leuten ist ja so gesehen schon ein Mittelzentrum, das ist gar keine Kleinstadt, hat aber kein Theater. Kein Theater, kein Kino, sehr wenige Kneipen, wenn schon so Restaurants, aber nichts, wo man sich eigentlich mal so trifft. Und so kamen wir sozusagen dazu, da als allererstes ein Theater aufzumachen. Es gibt eine wunderbare Gaststätte, die auch als Kneipe funktioniert und als Treffpunkt. Es wird ein Atelierhaus geben und jetzt gerade wurde angefangen, das erste Holzhaus zu bauen, was dort aus dem eigenen Wald, aus den Kiefern in eigener Modulbauweise vor Ort entwickelt gebaut wird. Meint, wir machen sozusagen so ein Reallabor, wo wir Kultur und alles, was Menschen brauchen, wohnen, arbeiten, zusammenbringen und im besten Sinne in praxisnahes Handeln umsetzen. Also, dass wir dieses Theater zuerst aufgemacht haben, das hatte einen Ursprung in uns selber, aber eben vor allem darin, dass wir uns eben viel mit diesem Ort auseinandergesetzt haben. Wo sind wir denn da hingekommen in dieses Strausberg, was irgendwie sehr nah an Berlin ist, schön angeschlossen mit der S-Bahn, aber ganz weit weg, weil das von seiner Geschichte her schon immer vor allem Militär war. Da war das Verteidigungsministerium der DDR hat dort gesessen. Später und jetzt auch immer noch ist das ganz viel Bundeswehr und hat von daher immer so eine seltsame Anmut von Schlafstadt. Viel Arbeit, viel Militär, aber nichts los und auch keine Kultur und keine Auseinandersetzung. Und die wollten wir irgendwie schaffen. Und von daher können wir da nicht weg und wollen da aber auch gar nicht weg, weil das unser innerstes Anliegen war, tatsächlich ein Theater aufzumachen, was zwar ein freies Theater ist, was aber im Prinzip den Anspruch hat, quasi das Strausberger Stadttheater zu werden.
Jetzt mal nur zur Verständnis, ihr seid da hingekommen, habt gesagt, wow, tolle Räume, jetzt machen wir ein Theater. So war es ja wahrscheinlich nicht, sondern ihr habt wahrscheinlich irgendwelche Anträge gestellt, um Finanzierung gebeten oder wie war das dann?
Ja, wir haben das dann ersteigert von der Telekom. Wir haben Glück gehabt, dass wir relativ schnell gefördert wurden und haben uns dann einfach unseren Namen oder ja unseren Förderruf erarbeitet. Und zwar mit unseren Inszenierungen, die ja gut und professionell und tatsächlich auch immer relevant und aktuell waren.
Ihr trefft euch für Produktionen, sucht ihr euch Leute zusammen? Also ihr habt ja sicher kein eigenes Ensemble, oder?
Wir nennen es freie Kompanie. Also es ist natürlich kein Ensemble, was man anstellen könnte. Das können sich freie Theater so nicht leisten. Aber wir haben, wir sind in etwa 13 Leute, die von Schauspiel über Regie, über Bühne, Kostüm, Ausstattung, alles, was man braucht, da ganz, ganz regelmäßig arbeiten. Das heißt, die StrausbergerInnen oder unser Publikum kennt auch unsere Schauspieler, weil die in mehreren Produktionen und seit Jahren dann immer bei uns spielen. Genauso ist das mit Regisseuren.
Wolfram, ihr fahrt immer mit dem Auto zu euren Spielorten bzw. Koproduktionsstätten. Dem entnehme ich, dass ihr keinen festen Ort habt. Das hast du ja auch schon angedeutet. Aber ihr startet von Berlin aus. Ist das richtig? Oder seid ihr über das ganze Bundesland verstreut? Wer ist bei euch dabei?
Die meisten sind in Berlin ansässig. So wie ich als Berliner nie aus der Stadt rausgekommen. Also ich sage immer, ich lebe in Berlin und arbeite in Brandenburg. Es gibt inzwischen Kollegen, die in der Tat in Brandenburg auf dem Dorf wohnen oder in kleineren Orten. Aber auch Kollegen und Kolleginnen, die von ganz woanders kommen. Also aus Leipzig und so weiter. Also das ist ein Pool an Menschen, der sich so formt und man geht zusammen einen Weg. Und die Brandenburg-Sozialisierung ist jetzt nicht Voraussetzung, dass man bei Theaterland mitmachen darf.
Wie geht ihr denn vor, wenn ihr mit einer Inszenierung beauftragt werdet oder sie verabredet mit einem Ort?
Also wir beauftragen uns erstmal selber mit einer Inszenierung, weil wir das gerne machen wollen. Und wir haben über die letzten Jahre ein kleines Netzwerk eigentlich aufgebaut an Spielorten, mit denen wir kooperieren. Unsere Idee ist es immer zu sagen, wie schafft man sozusagen eine Symbiose von diesen Spielorten und den Stoffen, die wir suchen, ohne das jetzt so eins zu eins übereinander zu legen. Aber wo beides so miteinander interagiert. Das ist immer wieder spannend. Das bleibt manchmal im Assoziativen eher und manchmal hat es sozusagen eine kräftigere Bindung.
Sag mal ein Beispiel für die beiden Fälle.
Also zum Beispiel eine sehr kräftige Bindung hatten wir jetzt dieses Jahr mit Undine, was wir auf Burg Beeskow gemacht haben, nach der Erzählung von Günther de Bruyn. Das ist in der Tat ein Impuls gewesen, der uns aus Beeskow angetragen worden ist. Und dann haben wir uns mit dieser Erzählung auseinandergesetzt. Günther de Bruyn hat in der Nähe von Beeskow gelebt. Die Stadt bemüht sich sehr darum, ihn als Autor dort sichtbar werden zu lassen. Und dann sagt man, ja, das lohnt, glaube ich, so ein Stoff, so ein Märchenstoff, basierend auf einer romantischen Erzählung von Maud Fouquet, auch in Brandenburg lebender Schriftsteller aus dem Anfang des 19. Jahrhunderts, diese beiden Texte miteinander zu verweben und genau an so einem Ort wie der Burg Beeskow auf die Bühne zu bringen.
Jetzt klingt es ja so, als würdest du immer nur mit deinem Team irgendwo mal kurz aufploppen, da was spielen und wieder abhauen. Das müssen wir jetzt vielleicht noch mal genauer erläutern, dass du hast erstmal eine Schauspielerausbildung gemacht an der Hochschule für Schauspielkunst, nämlich Ernst Busch in Berlin-Schöneweide. Du hast am Theater Schwedt erstmals Regie gemacht und hast auch an einigen Orten in Brandenburg dich länger aufgehalten. Dann hast du zum Beispiel die Leitung des Freien Theaters Lehnschulzen, Hofbühne in Potsdam-Mittelmarkt und dort dann eben auch für das jährliche Festival Fiesener Theaterfrühling. Diese Hofbühne wurde dann umgestaltet in Theater. Das heißt, du hast schon auch immer mal längere Zeit dich da in Brandenburg aufgehalten. Hast du jetzt so eine Art Portfolio, weil mehrfach fiel jetzt schon Burg Beeskow. Wir wissen, dass ihr auch in der anderen Weltbühne öfter mal aufgeführt habt. Guben ist schon gefallen, Eisenhüttenstadt ist auch ein Ort, wo ihr öfter mal seid. Also habt ihr so eine Art Portfolio an Orten, an die ihr immer wieder hinfahrt und mit denen er regelmäßig zusammenarbeitet?
Ja, also inzwischen nach jetzt 6 Jahren, die wir existieren als Theaterland, haben sich in der Tat so fixe Orte herauskristallisiert. Ribbeck gehört noch dazu, da gibt es eine sehr schöne Kulturscheune. Und das Bestreben ist in der Tat, mit diesen Orten auch immer wieder zu interagieren und dort auch immer wieder zu produzieren. Und andererseits sind wir sehr daran interessiert, natürlich so eine Verbindung auch zu halten und auszubauen. Es gibt das starke Interesse von den Partnern vor Ort, dass wir wiederkommen.
Auch und vom Publikum?
Das lässt sich immer so schwer sagen, weil das Publikum, natürlich haben wir in dem Sinne kein Stammpublikum, wie es vielleicht die andere Weltbühne hat und sich aufbauen konnte. Das ist insofern aber auch wieder sehr spannend, weil man nie weiß, wer sitzt denn da jetzt eigentlich am Abend im Zuschauerraum? Wer kommt denn? Mhm. Also auch zum Beispiel beim Lausitz-Festival jetzt, als wir in Guben gespielt haben, wurde ich natürlich mit der Frage auch immer wieder konfrontiert. Und wie viele aus Guben waren da? So, ne? Weil dieses Lausitz-Festival natürlich in der Kritik steht, dass die Menschen aus der...
alle kommen aus Berlin.
Ja, und natürlich, da reist doch nur ein Festivalpublikum, ein überregionales an. Ich konnte diese Frage eine ganze Weile lang nicht wirklich beantworten. Und dann kriegt man diese Zahlen von der Touristinformation dann am Ende, die Abrechnung. Und dann kann man schon sagen, ja, die Hälfte kam aus Guben oder mehr als die Hälfte kam aus Guben. Diese Mischung ist aber interessant. Wir sagen schon auch natürlich, es gibt einen Kulturtourismus und das Land Brandenburg ist auch sehr interessiert an einem Kulturtourismus. Und was passiert, wenn man sozusagen diese unterschiedlichen Publika miteinander da jetzt drin sitzen hat?
Ja, aber das würde mich jetzt gerade mal interessieren. Also kommen dann nur die Berliner, die sowieso ihr Zweithäuschen da in Brandenburg haben und sagen, ach, ein bisschen Kultur nehmen wir hier auch noch mit, das ist irgendwie so niedlich auf dem Dorf. Oder kommen dann wirklich die Leute, die da wohnen, und wenn die zusammenkommen, was passiert dann?
Das ist ja für mich, glaube ich, einer der interessantesten Aspekte daran, so einen Theaterort irgendwie zu schaffen. Und das löst sich aus meiner Sicht bei uns auch in der Tat wirklich toll ein, weil ich oft denken könnte, das Bemerkenswerte an so einem Publikum oder an so einem auch primären Publikum ist irgendwie die Durchmischtheit und die Altersspanne, die das bei uns hat. Das ist, geht dann irgendwie von der 13-Jährigen bis zum 67-Jährigen und hat ganz klar den Kern unseres Stammpublikums aus Strausberg und Umgebung, mischt sich besonders bei Premieren, ansonsten ist der Weg meistens zu weit, mit Berliner Publikum. Was aber das Tolle ist an so einem Ort, wo man dann tatsächlich hinterher sprechen kann, ist, wie viel Austausch das da geht. Da ist an sich aus meiner Sicht gar nicht so viel Vermittlung nötig, sondern die Vermittlung ist dieser Ort. Ist dieser Ort, man hat da zusammen was gesehen und das ist relativ prima. Wir arbeiten häufig mit Menschen zusammen, die aus der queeren Szene kommen und dann da bei der Premierenfeier im Kleid stehen und alle gucken und dann ist aber irgendwie klar, hat Dramaturgie gemacht oder ist der Autor eines Stückes und es ist sofort, es vermischen sich fremde Dinge mit etwas Künstlerischem und daraus entsteht sozusagen eine Mischung, die toll ist, die es in der S-Bahn vorher und in der S-Bahn nachher nicht gibt, die aber in diesen Orten geschehen kann, weil Menschen sich in einer Weise geschützt durch das, was man da gerade gesehen hat oder gemacht hat, treffen. Und das finde ich ganz toll. Und das hat aus meiner Sicht gar nicht so viel mit Stadt- und Landmenschen, das ist, glaube ich, blöd, aber es hat natürlich irgendwas mit fremd und nicht fremd zu tun oder mit gewohnt und nicht gewohnt zu tun. Und das ist was ganz Tolles.
Das ist eine gute Gelegenheit, zwei Frauen kurz zuzuhören, die gerade den Theaterpreis des Bundes bekommen haben, nämlich Carola Unser-Leichtweiß und Eva Lange. Beide leiten gemeinsam als Doppelspitze das Hessische Landestheater Marburg. Und bei einer Diskussion im Kontext der Preisverleihung haben sie Folgendes gesagt.
Wir machen Theater, weil wir wollen, dass diese Freiheit in diesem Land bleibt, dass die Offenheit bleibt, dass Respekt bleibt, dass wir solidarisch überhaupt leben wollen und dass Empathie ein Wert ist. Und ich verstehe es auch nicht, warum in diesen Zeiten da Geld gestrichen wird. Also klar, es geht dem ganzen Land schlecht, aber dann denke ich so, ja, dann lasst uns doch über eine andere Besteuerung sprechen, aber nicht an der Kunst sparen. Also weder in der Freien noch am Stadt- und Staatstheater, wobei, naja, an den Stadt- und Landesbühnen, sage ich mal so.
Ich glaube, die PolitikerInnen müssen noch mehr in unseren Theatern sein, weil als wir unseren Minister letzte Woche da hatten und mal tatsächlich durch diese Spielstätten geführt haben, dann habe ich manchmal das Gefühl, dann wird noch mal das sozusagen wirklich augenfällig, unter welchen Bedingungen wir alle auch arbeiten und was wir trotzdem an Demokratieförderung machen, wo wir hingehen, wo Schauspielerinnen sich unter unwürdigsten Bedingungen zum Teil umziehen und arbeiten und trotzdem an dieser Demokratie immer und immer weiter arbeiten, auch in der Fläche gerade. Und ich glaube, da irgendwie ranzugehen und gleichzeitig zu sagen, warum sind die Zahlen, wie sie sind bei bestimmten Wahlen, das geht überhaupt nicht zusammen. Und wenn wir das irgendwie schaffen würden, dass die Menschen das mal begreifen, dass die Schauspielenden, dass die KünstlerInnen überhaupt noch da was machen wollen, dass wir da eigentlich mehr Geld brauchen, viel mehr Geld für die Theaterpädagoginnen dieser Welt, das muss in die Köpfe irgendwie rein.
Ja, Melanie, du hast genickt, als du das gehört hast. Gehst du wahrscheinlich völlig mit, oder?
Ja, recht haben sie. Das ist natürlich eine Situation, die ich nicht verstehe. Also, und die ich nicht nur verstehe als Theaterschaffende, sondern die ich auch nicht verstehe als jemand, der erfährt, was so ein Raum eigentlich macht, was so Begegnungen machen. Also wir haben unseren normalen Spielplan im September komplett unterbrochen. Wir haben keine einzige Vorstellung gespielt. Wir haben nur Diskussionsrunden gemacht, unsere Räume für Bürgergespräche geöffnet und Filme gezeigt, hinterher Gesprächsrunden gemacht zu allen möglichen Themen. Und gleichzeitig findet das aber alles in Räumen statt, die Menschen wesentlich in ehrenamtlicher Arbeit unterhalten. Das ist ein Problem. Und ich finde, das ist ein ernstzunehmendes Problem, weil natürlich wird dann immer so schön gesagt, ja, und die freien Theater oder Theater im ländlichen Raum, da muss man hingehen. Das ist demokratische Teilhabe. Faktisch wird da relativ wenig für getan. Also wenn man sich anguckt, der Landesverband der freien darstellenden Künste bei uns, das sind 42 mittlerweile professionell agierende Theater und Theatergruppen. Davon haben 18 ein Haus, 24 sind mobil. Wir bekommen im Moment 6,57% der Landestheaterförderung, haben aber 30% der ZuschauerInnen. Und Brandenburg ist da relativ gut aufgestellt. Wir haben 2022 800.000 Euro mehr Theaterförderung für die freien darstellenden Künste bekommen. Das ist relativ gut. So, das ist toll, aber das reicht nicht. So, wir sprechen gerechterweise über Honoraruntergrenzen. Während Corona haben alle plötzlich gemerkt, wie prekär und wie seltsam überhaupt das funktioniert mit diesen ganzen komischen Künstlern, die da plötzlich aufploppten, die man nirgendwo hinstecken konnte. Und na klar, das tut ein bisschen weh. Und sich an sich darauf zu verlassen, dass diese Räume immer geschaffen werden von Menschen, die das in ihrer Freizeit tun, das wird dem nicht gerecht, was diese Räume darstellen.
Um eine Professionalisierung ringen die freien darstellenden Künste ja schon länger. Du hast es gesagt, das war so ein großes Thema während Corona. Man hat es ja in dem O-Ton auch gehört, die unwürdigen Bedingungen, unter denen SchauspielerInnen teilweise hinter der Bühne irgendwie keine Garderobe haben oder sich umziehen müssen und dann eben auch arbeiten zu weniger als den Mindesthonoraren. Seid ihr da, wie man das ja jetzt in vielen anderen Orten hört, gerade auch nochmal an so einer finanziellen Abbruchkante in Brandenburg? Oder sieht es bei euch gar nicht so ganz schlecht aus? Also in Berlin ist gerade großes Tohuwabohu wegen 10% angekündigter Kürzung über den ganzen Kulturbereich. Wie ist das denn in Brandenburg?
In Brandenburg, schauen wir mal, wird es jetzt spannend mit der Neuzusammensetzung des Landtages an sich. Hat der Landesverband vor allem in den letzten Jahren da in der Landespolitik relativ gut gearbeitet und viele UnterstützerInnen gehabt, die jetzt nicht mehr im Landtag sind, muss man sagen. So kam es zu diesem Aufwuchs, von dem ich eben berichtet habe. Und so kam es eigentlich auch dazu, dass eine Treppe verabredet wurde hin zu einer Steigerung bis zu 10% der Landesförderung. Was damit jetzt passiert, das wird sich neu zeigen. An sich kann man natürlich sagen, dass für all die ich gerade genannt habe, 2,4 Millionen auch nicht die Welt sind. Wenn man denkt, dass gleichzeitig Honoraruntergrenzen eingeführt werden, was super ist, aber es bringt natürlich trotzdem, wenn man auf der anderen Seite nicht mehr Geld hat, macht es das Ungleichgewicht nicht besser. Also dann fließt der Aufwuchs in die Honoraruntergrenzen. Das ist toll, weil dann kann ich so zu meinen Schauspielerinnen endlich quasi mindestens mit der Honoraruntergrenze bezahlen. Macht sozusagen nicht besser, dass ich den Rest trotzdem und erst recht ehrenamtlich mache.
Wie ist das denn bei euch, Wolfram? Wie viel ist denn bei euch Ehrenamt? Wie viel ist Überstunde? Wie viel ist bezahlte Arbeit?
Ich habe jetzt diesen Begriff Abbruchkante immer noch im Kopf und die sehe ich nicht so stark, weil ich bin jetzt im 10. Jahr, mache ich jetzt freies Theater in Brandenburg und als ich anfing 2014 bei der Lehn-Schulzenhof-Bühne in Viesen, da haben wir uns ehrenamtlich aufgeraucht. Da gab es längst nicht, weil man vielleicht auch noch nicht so weit war, so ein Ausmaß an Förderung. Das heißt, man hat aus lauter Idealismus ein Festival in einem alten Vierseithof in den Pferdestall gesetzt mit hochkarätigen Namen und musste dann aber auch im Anschluss auf die Kollegen zugehen und sagen, wärst du denn bereit, einen Teil deines Honorars zurückzuspenden, weil wir haben irgendwie, es fehlt irgendwie Geld. So. Und das wurde von Jahr zu Jahr besser, auch weil wir dann angefangen haben, Förderungen zu beantragen, auch beim Land Brandenburg Förderung zu beantragen. Und ich habe mir aber, das war zum Beispiel ein Punkt, den ich mir geschworen habe, gerade als wir uns dann umstrukturiert haben im Theaterland, ich möchte solche Zustände nicht mehr haben. Also ich möchte, dass die Kollegen, die wir engagieren, die schon seit Jahren auch immer wieder mit dabei sind, klar ihr Honorar bekommen für einen ganz klaren Auftrag. natürlich bleibt eine Menge unbezahlte Arbeit immer noch liegen, ne? Und die muss ja getan werden. Und das ist aber eine individuelle Entscheidung, die man dann selber trägt. Und dafür sind wir ein eingetragener gemeinnütziger Verein. Und dann sage ich, okay, das ist mein kleines ehrenamtliches Engagement irgendwie für die Gesellschaft, ja, fürs Gemeinwohl.
So. Aber wo kommt die Miete her?
Die private, die kommt natürlich aus den Honoraren, die wir uns ja auch selber natürlich auszahlen, logischerweise, für unsere künstlerische Tätigkeit.
Oder und noch welcher Tätigkeit?
Noch welcher?
Ja, ausschließlich.
Gastdozentur.
Ich habe auch noch Einnahmen aus anderen Tätigkeiten, ja, natürlich.
Ja, aber das war klar. Jetzt die Frage ja. Einfach, man kann jetzt nicht davon leben.
Nein.
Okay.
Also dann müsste ich wirklich ganzjährig aufgestellt sein und eine entsprechende Förderung beantragen und auch bekommen. Dann müsste ich ganz anders Einnahmen generieren und das ist nicht möglich.
Also es ist eine Leidenschaft, für die man darauf verzichtet, angemessen entlohnt zu werden?
Naja, es ist ja erstmal eine Entscheidung zu sagen, okay, wir gehen dahin und machen dort Theater. Ich wurde auch immer wieder gefragt, warum machst du eigentlich nicht irgendwie Theater in Berlin? Und sage ich, ich bin doch nicht wahnsinnig. Es gibt irgendwie tausende von Menschen, die hier Theater machen und Theater machen wollen und auf eigene Kosten das tun. Ich kenne so viele, die hier in Berlin keine Förderung bekommen und das trotzdem tun und auch nicht mehr Publikum haben als wir irgendwo in einer kleinen Stadt oder auf dem Dorf oder so. Wir sind als Theaterland eh immer nur arbeiten projektbasiert. Das heißt, dafür gibt es eine Förderung und dann hat es einen bestimmten Umfang und dann sagt man, okay, wie eine Produktion an einem Haus. Jetzt ist der Start, jetzt beginnen die Proben, jetzt sind die Vorstellungen und dann hat es auch wieder ein Ende. Und für diese Projektarbeit steht eine ganz klare Finanzierung. Und die Honorare, wir haben Honoraruntergrenzen einzuhalten inzwischen im Land Brandenburg, wenn wir eine Landesförderung bekommen. Da versuche ich immer, einen Ticken höher die Honorare sogar anzusetzen und auch zu zahlen, weil ich gestandene Kollegen nicht als Berufsanfänger finanzieren möchte. Und daraus resultiert dann aber auch ganz klar, es gibt nur einen bestimmten Umfang an Vorstellungen.
Ja.
3, 4, 5, weil man das ansonsten gar nicht oder wir könnten das ansonsten gar nicht finanzieren. Und aus Einnahmen geht das nicht. Inzwischen bin ich sehr froh, dass das geregelt ist und dass man mal da irgendwie sieht, dass es einen bestimmten Wert auch hat. Natürlich, den muss man immer noch mal steigern.
Melanie, ich habe dir angesehen, dass du die ganze Zeit was sagen wolltest.
Ja, also für mich ist auf jeden Fall, was du vorhin sagtest mit der Leidenschaft, ist für mich, glaube ich, wirklich so ein doch Indikator dafür, weil ich auf jeden Fall sagen würde, ansonsten macht das keiner. Damit kann man auch Geld verdienen. Wir machen 4 bis 5 Eigenproduktionen. Wenn ich neben meiner Tätigkeit als Produktionsleitung, Theaterleitung und Abenddienst auch noch spiele selber, dann habe ich das Spielhonorar. Dann ist das super. Dann komme ich sozusagen ein kleines Stück weit. Das reicht noch nicht ganz, aber ich finde trotzdem, es gibt natürlich einiges daran, was es wert ist. Also was blöd gesagt nicht in Geld gegengerechnet wird, sondern einfach in Leidenschaft und in einer, vor allem in der Sinnhaftigkeit, die das absolut, für mich darstellt, so einen Ort zu betreiben, so einen Ort zu haben, mir aussuchen zu können, was ich für Stoffe mache, wo ich spiele, was ich spiele, wann ich spiele. Mich auf der Strecke schon mal nicht aufzurauchen, indem mir irgendwie gesagt wird, was ich übers Jahr künstlerisch darzubieten habe, sondern mir das im besten Falle mit einem Austausch von so einer Umgebung selber ranziehe und die Möglichkeit habe, Eigenproduktionen zu machen, die Möglichkeit habe, mir klassische Stoffe zu nehmen, wenn ich sie relevant finde oder sie umzuschreiben, wenn ich denke, da steckt was drin, was anders relevant ist, aber es gerade gemacht wird. Wenn man plötzlich feststellt, dass irgendwie nach so einem Theaterabend draußen Leute warten oder in der Gaststätte Leute warten, weil sie einem noch was dazu zu erzählen haben, was man da gerade gemacht hat, dann ist das irgendwie toll. Wir haben 3 Jugendclubs neu gegründet für Kids, einer für 6+ bis 12+ so. Und wenn die da irgendwie hinkommen und plötzlich feststellen, dass sie da einen Ort haben, wo sie sein dürfen und den sie gestalten können und wo sie irgendwas ausdrücken können, dann ist das ganz viel wert. Und dafür nehmen, glaube ich, ganz viele in Kauf, dass das mit der Bezahlung eben vorne und hinten nicht hinhaut. Und das ist aber ein bisschen das, was ich anfangs meinte, was natürlich das Problem ist, weil das wird gebraucht und das wird auch gewollt. Und dadurch, dass es aber auch so sinnhaft ist, was man macht, gibt es einem genug zurück, dass man sich da schon schön drauf verlassen kann, dass es immer Leute geben wird, die das genau aus dieser Leidenschaft raus auch machen. Darüber würde ich an sich, glaube ich, denken, müsste man mehr nachdenken, wenn man guckt, was jetzt passiert. Es gibt schon bereits Anträge von der AfD, wo Vereinen Gemeinnützigkeit entzogen werden soll, weil sie mit Vielfalt agieren, weil Vielfalt ja der neue Kampfbegriff ist. Das wird noch schwierig und kann mir schon gut vorstellen, dass da die ein oder andere Programmatik demnächst auf dem Prüfstand steht. Also wir waren mit dem Landesverband der Freien Theater im Kulturausschuss, das war noch vor der Wahl im März oder April war das. Und die haben sich unsere Internetseite angeguckt, haben gesagt, ah, sie gendern ja aber ganz viel auf ihrer Internetseite. Aber sie machen ja auch Jugendarbeit. Belästigen sie die Jugendlichen jetzt mit diesem Gendersprech? Und man merkt so, ja, okay, da werden Setzungen gemacht. Da wird irgendwie versucht, Angst zu schüren, weil man abhängig sein wird von diesen Geldern. Kriegen wir keine Fördergelder mehr, können wir zumachen. Also wir haben das Glück, dass wir unsere Miete gesponsert kriegen. Aber wir sind auf solche Sachen angewiesen und kriegen wir es nicht, weil unsere Programmatik nicht mehr gefällt, ist es halt vorbei. Und dann hat man dem eben auch wenig entgegenzusetzen, weil man es sowieso aus sich heraus macht. Oder die komplette Möglichkeit von so einem Theater, was mittlerweile einen ganzjährigen Spielbetrieb hat. Wir spielen jedes Wochenende, wir machen nur im Januar 3 Wochen zu, ansonsten spielen wir durch. Das ist dann halt einfach nicht zu machen.
Was würde euch denn helfen?
Das ist eine richtig gute Frage. Mehr Geld hilft immer, muss man an dieser Stelle sagen, aber es hilft natürlich auch Aufmerksamkeit und tatsächlich sowas wie Zusammenstehen, wenn es hart auf hart kommt. Wir hatten mal eine Situation, die hat jetzt gar nichts mit dem Rechtsruck zu tun, da ging es um eine Genehmigungsfrage, da mussten wir mal einen Brandbrief schreiben und der war am Ende innerhalb von kürzester Zeit von knapp 1000 Leuten unterschrieben und es war ziemlich genau die Hälfte StrausbergerInnen und Umgebung, Menschen, die dort gewohnt haben, die einfach diesen Ort und dieses Theater für sich wollten. Und die andere Hälfte waren namhafte TheatermacherInnen aus der gesamten deutschsprachigen Theaterregion. Also das ist immer so ein schöner Spiegel dafür, was sowas kann und was sowas bedeutet. Wie das auf der einen Seite vor Ort einfach so ein Zentrum ist und so ein Leben, so ein pulsierender Ort irgendwie. Und auf der anderen Seite aber natürlich auch eine Relevanz hat und über die Grenzen hinaus und was macht. Weil es, glaube ich, am Ende genau mit dieser Leidenschaft zu tun hat, dass sowas Ausstrahlung haben kann. Und wir sind als Freie Theater irgendwie in dieser glücklichen Lage, dass wir nicht so einem Neutralitätsgebot unterliegen. Also ich finde, wir haben auch die Aufgabe, laut zu sein. Und genau an diesen Orten jetzt zu sparen, bevor es andere sowieso tun, das halte ich für schlimm.
Was hilft denn in so einer Situation ein Vernetzungsverband wie der Landesverband Freie Darstellende Künste oder auch diese Initiative Brandenburger Spielorte? Das war ja auch ein Versuch, die kulturelle Infrastruktur zu stärken. Es gibt ja auch für den Rechtsruck so den Erklärungsansatz, es fehlt die lebendige Zivilgesellschaft, also genau solche Orte, wie sie Melanie schildert, die mit Leidenschaft getragen werden, ehrenamtlich und ausstrahlen.
Also zum Projekt Brandenburger Spielorte muss man sagen, das ist gar nicht mehr nur ein Versuch, sondern das geht jetzt ins dritte Jahr, wo es erstmal überhaupt darum ging, was sind denn potenzielle Spielorte im Land Brandenburg, abseits der Stadt- und Staatstheater, abseits der existierenden Häuser für die freien Szene, welche dritten Orte gibt es denn zum Beispiel, was sind dort für Menschen, was haben die für ein Interesse, wollen die überhaupt Theater vielleicht da haben und kennen uns noch gar nicht als freie Szene im Land Brandenburg. Dann wurden jetzt jährlich Netzwerktreffen veranstaltet. Daraus sind jetzt ganz viele Kooperationen entstanden. Ich finde, alles, was solche Orte stärkt, ist wesentlich und muss unterstützt werden. Da steht natürlich ein Veranstalter wie das Lausitz-Festival auch aus Bundesmitteln gefördert in der Verantwortung, genau so einen Ort und die Menschen, die sich da ehrenamtlich engagieren, zu stärken und deren Strukturen zu stärken, damit diese Orte lebendiger werden noch, letztlich egal in was für einem Format. Theater ist eine Möglichkeit, das zu tun.
Was, glaube ich, an sich immer gut ist, ist einfach diese Belebung von Orten. Also wenn wir jetzt einfach mal nicht von Zentren sprechen, sondern vom ländlichen Raum, dann ist der einfach massiv von Abwanderung bedroht. Dann wählen da jetzt alle jungen Menschen rechts. Und wieso sollte man da jemals genug Orte für Austausch oder Treffen haben können? Nee, wie man die finanziert, ist dann die nächste Frage. Aber das liegt irgendwie mit darin, das gut zu finden, dass es möglichst viel davon gibt. Weil ich irgendwie denke, Kultur hat
immer mit Austausch zu tun und hat immer irgendwie auch mit einer Bildung von Sichtweisen und Sicht und mit einem Verständnis zu tun. Und das gilt doch irgendwie herauszufordern, gerade da, wo irgendwie Menschen möglichst eigentlich weg wollen. Und wie sollte ich nicht daran glauben, als eine, die Theater macht, dass Theater auch was kann? Das glaube ich natürlich. Und in einer Kritik zu unserer letzten Inszenierung stand, kann Theater die Wahlen in Brandenburg retten? Vielleicht ein bisschen. Und mit dem vielleicht ein bisschen, finde ich, ist schon ganz schön viel gemacht, weil ich glaube, dass Theater die Menschen verbessern kann. Vielleicht nicht alle, aber welche schon. So.
Mit diesem wunderbaren Satz und mit diesem optimistischen Blick auf die Kunst des Theatermachens hören wir jetzt einfach auf. An der Stelle, wir könnten natürlich noch ewig weiterreden, weil es gibt sicher noch viel zu sagen. Ich wünsche euch weiterhin viel Leidenschaft, das Wort fiel sehr oft heute, für eure Arbeit. Und die braucht man wahrscheinlich, weil sozusagen die Rahmenbedingungen bestimmt nicht immer leicht sind. Und ich drücke die Daumen, dass ihr noch lange so frei wie möglich arbeiten könnt und diese Leidenschaft nicht verliert.
Dankeschön.
Dankeschön. Vielen Dank euch.
Vielen Dank. Das waren Melanie Seeland von der Andere Weltbühne in Strausberg und Wolfram Scheller vom Theater Land ohne festen Ort. Ja, und wir sagen jetzt auch tschüss, bis zum nächsten Mal, Susanne.
Genau, ich habe ganz tolle Ideen für neue Podcasts, aber das erzähle ich dir dann danach.
Und ihr werdet das beim nächsten Mal hören, dann wieder im November. Liked uns, abonniert uns, schickt uns gerne Feedback an theaterpodcast@deutschlandradio.de, kommentiert auf Nachkritik und ich würde sagen, wir hören uns.
Vielen Dank für euer Interesse. Auf Wiedersehen.